Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ich muss zugeben, Lennart, die Agenda heute wird spannend. Das ist so eine Nussmischung, oder? So eine Nussmischung aus Themen haben wir heute da vor uns.
So eine Nussmischung.
Ja, so eine Studentenfutter. So dabei große Rosinen, ein bisschen Haselnuss.
Da auch Sachen dabei, die man gar nicht mag.
Ja, genau. Spontan so Lakritz, so, hä? Ja.
Also ich bin mal gespannt, wann du so das Gesicht verziehst, wenn ich mit irgendeinem Thema komme, wo du sagst,
Die Colorado-Box, wenn ich die zur Seite schiebe.
Das ist jetzt so Lakritz, das Lakritz der Radsport-Themen.
Ja, sehr gut. Ja, wir haben, was ist passiert? Wir haben ein bisschen Radrennen, du bist Longerich gefahren, wir haben eine, ja, nennen wir es spannende Giro-Woche. Hinter und vor uns.
Ich habe mir gestern dazu Gedanken gemacht, dass ich bin mir unsicher. Aber wir haben den Giro mitgebracht. Wir haben ein bisschen Transfer-News mitgebracht. Wir schauen uns mal an. The next big thing.
Das ist im Radsport. Das ist ein Gummibärchen, was du gerade hier hinlegst. Ja.
Motordoping-Fälle habe ich mitgebracht.
Haben wir das
Sponsor
auch noch?
Haben wir auch noch. Ist auch
gibt
eine
es das
geile
wieder?
Geschichte.
Ja.
Die, wie du schon sagst.
War ganz kurz aktuell oder von?
Aktuell, ja.
Oh, spannend.
Ja, wie aber schon? nicht im Pro-Bereich, aber auch eine brutale Story.
Okay. Boah, jetzt freue ich mich aber doch richtig.
Aber generell wollen wir uns auch mal eine Grand Tour angucken, so als Hauptthema der Grand Tour, die dritte Woche in der Grand Tour. Was passiert denn da eigentlich bei den armen Teufeln, die da die ganze Zeit durch die Berge in Italien jagen?
Beim besten Wetter.
Immer wenn ich diese Aufnahmen morgens so sehe, Good Morning from Livigno, und du denkst dir so,
Das ist so schlimm,
das sieht aber kalt aus.
Gib mir die 6-Minuten-Zusammenfassung, die GCN Eurosport-Zusammenfassung auf YouTube, und dann guckst du morgens da, beißt in dein Nutella-Brot und siehst ja, wie die Stelvio-Etappe dann irgendwie in so einem Schneeregen losgeht.
Wie, es gibt auch so Aufnahmen von so einer Station oben im Stelvio, Wetterstation. Ja. Da ist das einfach komplett weiß. Und dann war nur so ein Kommentar, der Umbrei passt, ist 150 Meter tiefer. Also es wird nicht viel anders aussehen da. Ja, da denke ich mir immer so, Radprofi sein ist doch schon eine harte Nummer.
Absolut, also, absolut. Ich meine, das ist nichts Neues, dass am Giro mal schneit, so, dass mal schlechtes Wetter ist.
Ja.
Dieses Jahr
könnte übrigens auch der Grund sein, warum die immer die dritte Woche so schwer machen, weil das einfach nochmal 2 Wochen später ist, Ende Mai, und die denken sich, ja, vielleicht haben wir ja Glück.
Ja.
Und da wird nicht wieder eine Etappe gekürzt. Ich glaube, die letzten Jahre ist immer irgendwas gekürzt worden.
Das kann sein. Also ich erinnere mich halt noch, damals, also die, was war das, so 16, 17 im Schneegestöber, ich glaube auch Stelvio Pass, wo rechts, links die...
Meinst du da, wo die 48er Lenker noch gang und gäbe war?
die 48 war echt ein gutes Wording. Da war ja schon so Schneewände rechts und links.
Ja.
Ich meine, das war irgendwie so halb noch befahrbar.
War das Stelvio?
Das größte war ich doch in den Schneewand
das
gefahren.
War auf jeden Fall...
Stelvio war es, glaube ich, nicht.
Das war Colaniel.
Okay.
Ich glaube, das war der Colaniel, der Grenzpass. Da hat sich dann Ilno Saccarin auf der Abfahrt übelst abgeschossen. Und ich glaube, dann ist Nibali mit Chavez weitergefahren und hat den dann am Anstieg nach, wie heißt diese Skistation in Frankreich, dann wieder hat Nibali Chavez abgestellt und sich das rosa Trikot geholt. So, ich glaube, es war entweder Risoul. Naja, jetzt müssen wir nachschauen.
Aber wenn du jetzt so 2016 Facts raushaust, 17, das ist schon...
Ich liefere das nach. Ich guck gleich mal.
Das wäre auf jeden Fall schon beeindruckend, wenn du das jetzt hinkriegst. Aber was ich ja meine, klar, Schnee immer ein Fall, so. Aber jetzt gab es ja diese große Diskussion, ich weiß nicht, wie du jetzt dazu stehst, aber da war ja irgendwie so ein bisschen Diskussion, warum sie nicht eher hätten reagiert, ne, dass sie überhaupt darüber nachgedacht hatten, das irgendwie so da starten zu lassen und mal ausprobieren.
Und sie haben ja eher reagiert, glaube ich. Sie haben schon 1-2 Tage vorher gesagt, wir nehmen den Stelvio raus und haben dann halt den Umbrei-Pass da reingepackt.
Ja, cool.
Am Ende.
Das ist Latte.
Genau.
Da fährst du, glaube ich, nur 200 Meter weniger hoch, glaube ich, am Ende, ne? Die Umbrei-Seite bin ich damals auch schon mal hochgefahren.
Bergankunft in Risoul. Etappe 19. Leute, und Colaniel.
Leute, ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie Lennart hier grinsen vor
mir ist. Da war ich noch Student, da konnte ich noch die volle Etappe gucken.
Seminaraufgabe. Die paar Höhenmeter weniger dann die Umbrei-Seite hochzufahren. Ja, okay, ist aber der gleiche Mist. Und dann gab es da eine große Diskussion, irgendwie, dass sie dann doch hätten irgendwie starten lassen wollen, alle dann irgendwie morgens da im Auto saßen und keiner Bock hatte. Kann ich aber auch verstehen, ganz ehrlich. Muss es eigentlich auch nicht sein. Vor allem in der Etappe war es ja auch so, war ja da relativ am Anfang der Anstieg, jetzt nicht so etappenentscheidend, ist ja nicht so, dass du schon 150.000 in den Beinen hast und dann die Auslassergruppe um den Tagessieg kämpfen kann und dann brichst du ab.
Ja.
Sondern halt direkt am Start, es hätte nichts geändert. So.
Das ist auf jeden Fall so ein Profil, das kein Mensch braucht bei den Wetterbedingungen.
Nee, echt so.
Aber
es wäre spannend unter guten Bedingungen. Wäre es ein bisschen spannend, weil es für eine Ausreißergruppe vielleicht eine andere Dynamik gibt. Das ist dann so vielleicht Chance auf Ausreißergruppe Sieg, weil frühzeitig starke qualitative Bergfahrergruppe löst sich. in dem Moment vielleicht auch UAE sagt sich, okay, wir müssen heute nicht von vorne fahren, wir lassen es irgendwie so ein bisschen auf Kontrolle, sondern es ist gut für die Ausreißer, aber doch nicht bei so einem
Eingang. Ich habe ein bisschen Angst, dass du jetzt hier gerade die Folge kaperst und aus der aus dem Colorado-Mix so eine Haribo-Tüte machst, einfach so eine blanke. Weil wir haben ganz viel anderes Zeug vorweg, bevor wir in den Giro gehen und bevor wir uns dann angucken, was die dritte Giro-Woche so macht. Also spar dir das.
Okay.
Ja, wir können dann gleich darüber sprechen, über die riesige Ausreißergruppe, die da entstanden ist auf der einen Etappe, über Georg Steinhauser. Braucht man Powermeter, braucht man nicht. Aber jetzt sprechen wir erstmal.
Erstmal Lakritz gegessen.
Jetzt sprechen wir. Ja, hoffentlich kein Lakritz. Ich fange mal mit dieser Motor-Doping-Story an.
Okay, also, da bin ich jetzt
gespannt. Kennst du ja noch gar nicht.
Nee, genau.
Habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen. Weißt du, so ein Dude in Frankreich war es, glaube ich, so ein 53-jähriger Amateurfahrer.
Oh Gott.
Der ist aufgefallen, weil er bei seinem Rad merkwürdige Geräusche gemacht hat. Und der hatte irgendwie einen Defekt, ist dann wiedergekommen, obwohl.
Das Fahrrad ist weggefahren.
Ja, nee, der ist wiedergekommen vom Defekt, obwohl vorne die Gruppe, in der er vorher war, irgendwie mega Zug drauf hatte, ist das Loch alleine zugefahren und hat die dann sofort attackiert und hat dann die Etappe gewonnen und alle, ich glaube, das war sogar so ein, das ist jetzt nicht verifiziert, aber es war so ein gemischtes Rennen.
Mhm.
So 18-Jährige mit so Amateurfahrer mit Seniorenfahren und sowas fahren und die haben sich halt alle gedacht, so, wie kann das sein, dass der No-Hate gegen alle, die 53 sind und zuhören, aber wie kann das sein, dass der Typ uns jetzt hier so krass abstellt? Und wie kann es sein, dass das Geräusch aus dem Auto
so so das Fahrrad
ist? Auf jeden Fall haben sie ihn dann am nächsten Tag vorm Start darauf angesprochen, dass er bitte sein Fahrrad mal übergeben soll. Dann ist er in sein Auto geflohen, mit dem Auto losgeballert, hat den Renndirektor angefahren, den mitgeschliffen.
Was?
Und ist dann geflohen und hat sich am nächsten Tag mit seinem Kollegen, der da auch im Auto war, hat sich der Polizei gestellt. Ja, das ist krass, ne?
Aber ganz kurz, wie wichtig kann man sich...
Können dir die 6 Radnet-Punkte sein, Lukas?
Wie wichtig kann einem so ein Event sein, dass du da panisch... Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass ich nicht bewusst den Renndirektor anfahren wollte, aber in so einer Panikreaktion ins Auto springst und flüchten willst.
Ja, und dann aber tatsächlich auch ein bisschen durchziehst noch, wenn der Renndirektor auf der Motorhaube liegt.
Oh Gott.
Das ist so der Moment, wo du denkst so... Wie wichtig ist mir nochmal ein Lizenzrennen? Ja, sehr wichtig. Ich fahre jetzt weiter. Ah, vielleicht ist es doch nicht ganz...
Oh, ja,
das ist schon hart, ne?
Das ist schon... Ich würde sagen, da haben sich die Ereignisse überschlagen, so.
Ja.
Da kam eins zum anderen.
Da fehlte so ein bisschen die Impulskontrolle bei demjenigen. Er hatte nicht ganz den Absprung geschafft, wann genug ist.
Ah, shit. Ja, gut. Okay. Und hat er die Radnet-Punkte noch bekommen?
Das kann ich ja nicht sagen.
Okay.
Also wahrscheinlich hat er sie noch.
Musste er seinen Pokal zurückgeben?
Ich denke mal, das hat er alles noch, bis er dann verurteilt
wird. Der Salamikorb? Durfte er den Salamikorb behalten für den Sieg?
In Frankreich gibt es wahrscheinlich tatsächlich noch diese guten Präsentkörbe. Die sind aber auch dann gut.
Also genau das und mal wieder zurück hier zur Lizenzrennserie. Wann kommt das denn mal wieder? Wann gibt es denn mal wieder so einen guten Wurstkorb?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das geht so ein bisschen weg von diesen lokalen Unternehmen. Es geht jetzt wird es hier der Sportwirtschaftspodcast oder der reine Wirtschaftspodcast. Immer weniger lokale Metzgereien, die sponsern können bei Radrennen. Ist das ein Problem für den deutschen Radsport?
Inflation ist schuld, oder?
Ist Picknick und Lieferdienst von Rewe schuld, dass es beim Radrennen keinerlei Wurstkörbe mehr gibt?
@Rewe Lieferdienst, ihr müsst euch auch mal da so in die Verantwortung nehmen und mal ein paar Prämien sponsern.
Genau. Ja, ich hoffe, das war
12 Kisten Sprudelwasser in der nächsten Runde. So richtig unhandlich.
Dann bist du mit dem Rad da.
Ja, genau.
Dann denkst du so, okay.
Bitteschön.
Danke. Ich hoffe, das war jetzt kein Lakritz.
Können wir ganz kurz irgendwann mal anhauen, die weirdesten Sachprämien, die man im Radrennen bekommen hat.
Oh, da gewinnt aber eigentlich schon längst die Frauenrundfahrt im UCI. Die von diesem Sextoys-Hersteller
gesponsert.
Ich glaube, die gibt's nicht mehr, beziehungsweise heißt jetzt anders oder wird von jemand anderem gesponsert. War dann doch echt so eher ein Griff ins Klo.
Das ist schwierig, ne? Da hat er doch Bernie Eisel, glaube ich, beim Besenwagen-Podcast, hat doch irgendwie mal Lachs gewonnen.
500
ne?
Kilo, ja.
500 Kilo Lachs gewonnen, das finde ich auch spannend, aber das ist wieder ganz cool.
Auch eine super, ich hoffe, das wird direkt ausgehändigt.
Genau.
Ich habe den Podcast nicht gehört, wird das direkt ausgehändigt?
Nee, der kriegt immer wieder geliefert, jahrelang hat er geliefert bekommen.
Ja, gut, das macht auch Sinn.
Ja, auf lokaler Ebene, Klassiker.
Wenn du es auch direkt bekommst, nicht nur die Logistik dahinter spricht, sondern auch der Verbrauch von 500 Kilo Lachs.
Du hast ungefähr 3 Tage Zeit.
Die ganze Familie hat über Wochen nur Lachs gegessen.
Ja, er hat ja doch gesagt, dass es ein Straßenfest dann gab mit Lachs. Also, dass er das auch schön im Dorf dann verteilt
hat. Auch
gut, ja. Dann auf unserer lokaler Ebene finde ich Klassiker Eisgutschein für lokale Eisdiele. Die hat sonst aber zu. wo der Renntag ist.
Genau, und dann gewinnt das irgendjemand aus Unna.
Ja, genau, genau. Cool, danke.
Ich fahre jetzt mal für ein Eis nach Köln.
Ja, dann gut Präsentkörbe.
Ich habe noch einen 7-Euro-Gutschein.
Ja, Präsentkörbe mit Wurst und Schinken, klar. Und, hier, war es nicht Steinfurt oder irgendwo, Rohling-Brauerei, keine Ahnung, wo du früher zumindest das eigene Körpergewicht.
Dein Fischeln auch mal, habe ich mal gewonnen.
In Liter, Liter Bier bekommen hast?
Nee, Simon hat das mal gewonnen, ja, das, genau. Leider haben wir unseren leichtesten Fahrer aufs Podium bekommen.
Toll.
Wenn wir jemand anderen da drauf geschickt hätten.
Jonas Wingegaard hasst diesen Trick.
Ja, Felix hat es mal in der Amateurklasse gewonnen.
Echt?
Und der Felix hat ein bisschen mehr.
Stark, stark.
Das heißt, da gab es dann irgendwie.
Also du gewinnst quasi in die Liter Bier in, mit deinem Körpergewicht. Also dann 70 genau. Kilo, 70 Liter Bier. Das ist schon.
Schon
auch da, ganz auch kurz, kriegst du das wenigstens zugeliefert oder kriegst du so ein Fass in der Hand?
Nee, du kannst ja das dann aussuchen. Okay. Du kannst dann sagen, davon hätte ich gern so viel Radler und so viel. Wir haben da, glaube ich, eine ganze Saison von gezerrt, weil ich glaube, dass Simon in der Elite-Klasse irgendwie gewonnen hat und der Felix hat gleichzeitig in der Amateurklasse gewonnen.
Boah, genial, da kriegst du 150 Liter.
Hast 150 Liter gekriegt.
Boah, stark.
Ja. Apropos Sponsoren.
Ja.
Astana kriegt einen neuen Sponsor wohl. Ich weiß jetzt nicht, ob das so super spannend ist, aber
es ist
auch gleichzeitig ein GC-Fahrer und ein Sprinter, weil Kev ja aufhört.
Mhm.
Und ich glaube, die merken jetzt auch so langsam, dass sich da mal was tun muss bei der Teamzusammenstellung, dass man da vielleicht irgendwie ja noch so ein paar mehr Leute braucht als, ich weiß jetzt nicht, immer ist ja schön, dass die den kasachischen Radsport fördern, aber so hoch ist das Niveau dann jetzt in der Breite auch nicht. Bin mal gespannt, was sich da tut. Es hat sich ja für dieses Jahr schon ein bisschen was getan. Wir haben ja mit Max Kanter hier gesprochen.
Ja.
Und weiterer Sprinter wird gesucht und ein GC-Fahrer. Aber so viel ist eigentlich gar nicht auf dem Markt, würde ich mal behaupten.
Das ist, obwohl, was ist, wer ist denn so Contract hier und so? Gibt es ein paar Fahrer, die...
Das kannst du dir bei Pro Cycling Stats anzeigen lassen. Mit dem Reiter No Next Season Contract.
Gibt es ein paar spannende Fahrer, die vielleicht um ihre Verträge bangen müssen?
Bangen müssen, es kann schon sein. Emanuel Buchmann
fällt
mir gerade mal hier ins Auge.
Stimmt.
Boah, könnte natürlich, das wäre...
Boah, das wäre so, boah, das wäre ein bisschen bitter.
Ich glaube, das passiert.
Das könnte wirklich passieren.
Das ist so ein Ding, wo ich sage, da rechnet niemand mit.
Ja.
Aber es würde...
Und was soll er machen, wenn er da Geld...
Es würde passen.
Ja, genau. Er kriegt dann wahrscheinlich einen guten Vertrag.
Er hat
dann die Möglichkeit, Freiheiten für sich zu fahren. Vielleicht, keine Ahnung, ich will es nicht unterstellen. Ist sowieso ein bisschen Struggle dadurch die Nominierung. Ich glaube, Giro wollte er fahren, ne? Oder?
Ja,
genau.
Klar.
Ist also, nicht aufgestellt worden.
Stress, der will auf jeden Fall weg. Und ich glaube, Schachmann ist auch nicht hundertprozentig happy.
Dann geht Schachmann und Buchmann zu Astana.
Das wäre krass. Aber es würde halt passen, weil Buchmann meines Wissens nach einen ganz guten Vertrag hat und das wird dann auch relativ schwierig, den woanders zu bekommen, wenn Astana allerdings ein bisschen Geld übrig hat.
Mhm.
Auch nicht so viele Optionen, dann ist das sicherlich irgendwie was sogar funktionieren könnte.
Mhm.
Und je nachdem, wie sich das Team aufstellt, also ein bisschen andere Konstellation kann das halt schon sein, dass sowas am Ende dabei rauskommt. Oder, ich kann jetzt mal ein bisschen die Namen sagen, der eigentlich interessanteste aus meiner Sicht ist dann Simon Yates. Der ist erst 31, in Anführungsstrichen. Hatte, wie ich es im Artikel gelesen habe, in den letzten zwei Wochen musste er sich jetzt die Gedanken machen und hat jetzt irgendwie noch ein paar Tage Zeit, bis er dem Team Bescheid geben muss, ob er bleibt oder nicht. Und das wäre natürlich schon so eine Art, also das wäre ein GC-Fahrer, der passen würde. Der kriegt auch meines Wissens nach 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt. Also den kann sich auch nicht jedes Team leisten. Mhm. Ich glaube auch nicht jedes Team sagt jetzt so, okay, das ist derjenige. Also Astana braucht ja einen Quick-Fix. Die brauchen ja nicht irgendwie jemand, der in drei Jahren sagt, so ja, okay, jetzt bin ich bereit, einen Grand Tour zu gewinnen.
Ja, du brauchst halt die Ergebnisse direkt.
Ansonsten ist Nairo noch verfügbar. Der hat nur einen Jahresvertrag.
Ja.
Vino hat einfach mal in den Raum geschmissen, dass er ja auch Interesse hat an Rui Costa.
Was sagen, gibt's denn noch?
Rui Costa, nee, der ist auch noch verfügbar. wie heißt der andere Portugiese? João Almeida. Obwohl der Vertrag hat, deswegen.
Okay. Ja, dann hast du aber ganz schnell auch bei Astana, ich weiß nicht, wie viel Kohle die haben, aber
ja, da geht schon guten viel Squad. Geld drauf. Ja, genau. Ben O'Connor ist noch frei, in Anführungsstrichen.
Ben O'Connor, ja. Ja. Giro jetzt nicht so richtige Werbung als GC-Fahrer.
Ja, der ist auch nicht schlecht, der ist Vierter.
Ja, aber der ist jetzt, war das vorgestern, ne?
Ist ein bisschen krachen gegangen, aber du versuchst jetzt schon wieder dieses Giro-Thema hier rein.
Nee, das sind nämlich Faktoren für die dritte Woche der Grand Tour, aber das machen wir gleich. Aber ganz kurz gesagt, ist Radsport, ich möchte mal auch was droppen. Etwas nicht ganz so Relevantes, aber ich finde es irgendwie interessant. apropos kasachischer Radsport, Vinokurov gewinnt wieder Radrennen.
Ja, der Kleine.
Der Kleine, Nikolas.
Der Bessere.
Nikolas Vinokurov, der
Nikolas
Sohn.
Nikolas hat gewonnen.
Nikolas hat gewonnen. Und Alexandra ist dann siebter, achter geworden, keine Ahnung, auch
eigentlich
in einer Etappe in Japan.
Alexandra besser.
Ja, das kann sein, ganz kurz. Also, der sieht eins zu eins aus wie der Vater in Jung.
Ja.
Und der Zwillingsbruder,
ja, genau.
Das sind die Zwillinge, der sieht auch aus, nur ein bisschen anders wie sein Vater. Und
ist
der halt
heißt
super,
einfach Alexander.
Ja, ist einfach Alexander. Ist halt genau so.
Also, wie nennen wir den Kerl?
Also, einen davon nennen wir
die
genau so.
Die hatten wahrscheinlich nur mit einem Kind gerechnet, hatten sich einen Namen zurechtgelegt und dann mussten die ganz spontan noch so einen zweiten
da steht
Namen
einfach,
daraus hauen.
Da steht einfach, wenn du bei Pro Cycling Stats gehst, Nikolas Vinokurov, dann hast du immer den Reiter Family. Da steht
genau.
Alexander Vinokurov, Brother.
Brother
Alexander Vinokurov, Father.
Ben.
Naja, okay. Unser Gravel AK-Weltmeister 50, glaube ich, ne? Alexandre Vinokurov, der Vater. Der ist wirklich.
Ist der Gravel-Weltmeister? Der ist UCI Gran Fondo-Weltmeister irgendwie geworden oder Zeitfahrer Gran Fondo.
Ja, das und ich glaube, also, ja, irgendwann, also, der hat auf jeden Fall einen Weltmeistertrikot. Ich glaube, es wäre auch Gravel hat er auch geholt.
Gut, bei ihm läuft.
Ja.
Zurück zur Transfer-News.
Ja.
Habe heute ein Gerücht gelesen, Julian Alaphilippe wird mit Tudor in Verbindung gebracht.
Oh, interessanter.
Würdest du persönlich Julian Alaphilippe unter Vertrauen?
Haben wir nicht gesagt, dem stecken wir nach Total Energy?
Ja. Ich würde den auch, also bei Total Energy sehe ich den auch immer noch. Ich finde, der fährt einen geilen Giro. Ich
ja,
freue mich,
voll.
Dass er da schnell fährt. Aber es gibt immer wieder diese Leute, die so dann in dieser Phase, wo es um Vertrag geht, noch einmal einen Monat richtig zünden. Dann kriegen die wieder den Vertrag. Der ist auf 3 Jahre datiert. Ja. Und dann ist es so, oh ja, gut.
Ja, ich finde, ich sehe ihn nicht bei Tudor, weil Tudor steht für mich für ein eigentlich junges, dynamisches Team mit einer moderneren Herangehensweise, vielleicht auch angriffslustige Fahrweise, oder zumindest eine Fahrweise, wo auch jetzt ein Tour of Norway, letzter Anstieg, wir nehmen auch mal Dinge in die Hand, so, ich glaube, da kann Alaphilippe schon rein, aber der ist mir ein bisschen zu lange schon dabei, zu konservativ oder halt zu so mehr Solofahrer, weil der braucht ja an sich jetzt kein Team, der muss solo funktionieren.
Mhm.
Und den kannst du halt, ja, bei Total Energy wird er genauso funktionieren wie bei Tudor. Bei Tudor wird er, glaube ich, vielleicht aber Plätze wegnehmen für Nachwuchsfahrer oder Talente, die da vielleicht eher.
Ist halt die Frage, inwiefern, schon ein valider Punkt, inwiefern der offen ist. Also Tudor hat eine sehr professionelle, ist das falsche Wort, weil viele professionell sind, aber wie du schon sagst, eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise. Und die sehe ich bei einem Alaphilippe jetzt gar nicht mal so. Also für mich steht der nicht für so einen wissenschaftlichen, innovativen Fahrer. Aber kann natürlich schon sein, dass so ein Typ, der offensichtlich talentiert ist, mit einem neuen Ansatz auch nochmal richtig zündet. Das Wahrscheinlichere, wenn man jetzt von so einem Fahrertyp spricht, ist, dass Marc Hirschi dahin geht. Er wird ja schon seit langem mit Tudor in Verbindung gebracht.
Ja, ist gar nicht okay.
Dann gibt es jetzt auch schon das Gerücht, oder es ist eigentlich bestätigt, dass Navarez zu UAE wechselt.
Aber ganz kurz, bei Alaphilippe noch.
Ja.
Da war seine Richard Mille 160.000 Dollar Uhr dann weitertragen?
Oh,
oder muss er dann die Tudor?
Nee, das musst du.
Ja, eben.
Ja, das heißt,
kommt
das
er damit
ist ja,
klar?
Was ist das Gerücht? Das Gerücht ist ja völlig schwachsinnig dann eigentlich.
Ja, er kann seine Uhr nicht tragen. wie soll er Radfahren ohne seine 160.000 Dollar Uhr? Okay, weiter.
Er kann natürlich dann mit einer Tudor fahren, aber das ist dann vielleicht gar nicht teuer genug.
Genau, vielleicht ist es gar nicht teuer genug für den Stil, den er tragen wird, ja.
Das ist tatsächlich interessant, wie sowas halt dann auch so ein Dealbreaker sein könnte oder so ein Gerücht irgendwie unrealistischer auch machen.
Ja,
nicht mal das Sportliche, sondern einfach das, welche Uhr trägt der Mann? guter Punkt, Lukas. Chapeau. Navarez geht zu UAE.
Das ist schon fix?
Das ist schon mehr oder weniger wohl fix.
Okay.
Wahrscheinlich, um die ganzen UCI, die brauchen immer Leute, die wollen ja immer die Rangliste gewinnen.
Ja.
Die brauchen Leute mit vielen UCI-Punkten. Und Navarez ist so ein Fahrertyp, der halt auch theoretisch ähnlich funktionieren kann wie Nirschi, der im Jahr irgendwie Tausende von UCI-Punkten abräumt.
Ja.
Und den holen sie dann wahrscheinlich als Ersatz. Finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass diese Ansätze, wie sie das
Das ist interessant, weil so ein bisschen die Dynamik der Rangliste auch so ein bisschen die Transferdynamik beeinflusst.
3000 UCI-Punkte hat der Hirschi geholt letztes Jahr. Weißt
was?
Du, wie viel das ist?
Das kommt ja, also, das fällt gar nicht so auf, ne? Also, Hirschi, klar, guter Fahrer, aber.
Willst du mal wissen, was für ein, also, Pro Cycling Stats hat ja auch ein Ranking-System.
Ja.
Gucke ich auch viel drauf, welche Position Hirschi belegt hat in der Rangliste letztes Jahr.
Ja, schieß los.
9.
Hä?
Der hat eine, Der hat sich echt gemausert so am Ende des Jahres.
Ja, oh, krass, ich hab's auch gerade offen. Da hast du nochmal so Veneto Classic 2., hier nochmal 5., Da haben wir 19, ja, aber dann halt Piemonte Zweiter, Vierter, Coppa Gastoni Zweiter.
Fährt ein paar Mal.
GC Luxemburg.
Genau. Paar ja, UCI-Rennen, paar UCI, paar World Tour-Rennen noch Top 10. Rennen wie Tour, GC Sechster.
Ja, die 1-1er und 1-Pro-Rennen halt einfach dann vorne, also Top 5 halt immer, ne?
Ja.
Das gibt, ja, stimmt.
Und jetzt muss man überlegen, es geht für Tudor auch um Aufstieg in die World Tour. Mhm. Du brauchst genau solche Fahrer,
klar,
die dir
klar.
einfach kontinuierlich die Punkte reinfahren.
Und ich würde auch mal wieder sagen, also der wird auch die Dynamik jetzt nicht ganz kaputt machen, weil ich glaube immer so Mark Hirschi, den kannst du halt gut irgendwo abladen und dann macht er ja auch viel, kann er selber.
Was heißt abladen?
Ja, so vorne reinbringen.
Mit so einem Traktoranhänger, ja, dann schon. Kippst du so irgendwo vor der Redoute auf den Boden und dann fährt ja, er los.
Und jetzt mach, Mark, mach dein Hirschi-Ding.
Ja, der ist sehr, es ist super Fahrer, ist halt sehr konstant für sowas, halt genau der Richtige. Ja, also das Transfersystem fängt so langsam an, sich zu bewegen.
Mhm.
Und normalerweise, haben wir auch, glaube ich, letztes Jahr schon mal besprochen zu der Zeit, hängt das an so ein paar Top-Fahrern, wenn die anfangen, sich so zu bewegen. Also Jasper Philipsen ist dann einer der bleibt wohl bei Alpecin-De-Koenig.
Mhm.
Dann kommt da einfach so ein bisschen Schwung rein.
Ja.
Weil dann die Teams immer wissen, okay, den kriegen wir nicht oder den kriegen wir und wenn wir den kriegen, dann müssen wir noch ergänzen, die und die Fahrer holen und wir kriegen ihn nicht, wir müssen uns um den Ersatz kümmern.
Wie letztes Jahr auch so ein bisschen, Jakobsen geht dann zu DSM Firmenich so. Und
genau,
so
dieses Sprinterkarussell. Koi ist geblieben.
Sprinterkarussell trifft es ganz gut. Ja.
Ja, Koi ist geblieben, dann ist Jakobsen, dann hat, was war das Gerücht? Weiß ich gar nicht, wo Koi hätte hingehen sollen, da gab es ja relativ viele Gerüchte auch. Und dann auf einmal ist Jakobsen, der ist so der Letzte gewesen, der sich am Ende bewegt hat, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich auch der Deal, der schon lange irgendwie überall bekannt, also intern
Findet
bekannt
auch
war.
Auch richtig übrigens.
Ja, das ist bitter, ne?
Das ist krass. Also, ja. Dann Caleb Ewan zündet auch richtig.
Ah.
Wenn wir schon beim Sprinter
Du drückst aber jetzt gerade richtig schön in den Wunden rum, ne?
Sprinter-Bashing sind.
Ja. Ja, gut.
Ich würde sagen, so viel zu, also hier sind noch relativ viele andere interessante Fahrer auf dem Markt. Wir können die jetzt nicht alle durchgehen, aber da passiert noch einiges und ich glaube, wenn der Buchmann zu Astana geht, dann haben wir das hier gecallt.
Dann, ihr habt's von uns.
Ihr habt's von uns. Wir haben das eingetütet. Emo, wenn du zuhörst, ruf mal den Vino an.
Ich glaube, der ist interessiert. Der hat Bock.
So, was habe ich noch für Themen hier? Wir haben The Next Big Thing aufgeschrieben. Ein Fahrer, der richtig krass abliefert und kein Contract hier hat, ist Thibaut Nice.
Ist es eigentlich fair, dass er so gut ist? Oder muss man einfach sagen, ja, du hast einfach die Forza Max Gen in die Wiege gelegt bekommen, das Talent schnell zu fahren?
Ich finde es immer interessant jetzt, und jetzt können wir direkt weitermachen mit dem Thema, was sich da anschließt.
Mhm.
Warum sind die Crosser eigentlich jetzt so gut und früher, also auch sein Vater, hat es nie geschafft, so richtig diesen Erfolg vom Cyclocross auf die Straße zu bringen.
Ja.
Aber jetzt, seit kurzem, bist du Crosser, bist du automatisch in ein, zwei Jahren ein Topfahrer auf der Straße. Also fast automatisch.
Ja, klar.
Der Typ ist geisteskrank, ne?
Also ich kann ganz kurz an der Stelle, ich kann jetzt nicht sagen, oder ich wüsste jetzt nicht, warum es früher vielleicht nicht so geklappt hätte, ne? Weil theoretisch müsste das ja machbar sein. Ich kann sagen, die physiologische Anforderung, die du halt bei so Crossrennen hast, die du Crosstraining hast, ich meine nicht das Technische, das zum Teil vielleicht auch, aber diese physiologische Anforderung, die du da den ganzen Winter halt machst, dieses extreme An-Aus, du wirst halt unglaublich viel HIIT trainieren, Force Max trainieren. Und diese Crosser haben ja meistens, wenn sie das irgendwie transferiert bekommen, in einer akzeptablen Effizienz, sind die ja auch, haben die alle eine anaerobe Kapazität noch und nöcher. Also die können ja so eine 4, 5, 6, 8 Minuten halt richtig, ja, tief gehen, weil sie auch so eine Art Laktatproduktionskapazität trainiert haben, dass die Transporter gut funktionieren und so weiter. Du kannst natürlich auch gleichzeitig sagen, ja, wenn du das aber nicht, vielleicht ist das das Ding von früher, vielleicht haben die da irgendwo vernachlässigt, den Switch hinzubekommen, das auch effizient ins Straßenrennen zu bringen. Und dann sind die halt quasi pünktlich da, wo sie im Finale zünden sollten, wo eigentlich physiologische, wo sie dann im Vorteil wären, sind sie ja vielleicht platt oder grau oder vielleicht haben sie sich auch schlecht verpflegt oder.
Das ist der Punkt. Denen kommt halt extrem entgegen, dass das Fueling sich ganz krass geändert hat. Weil früher war es, wir haben es auch schon mal gesagt, so dieser Kampf der toten Männer. Da sind die nach 7,5 Stunden irgendwie so einen 3%-Hügel noch hochgefahren, dann ist einer hinten rausgefallen, dann der nächste. Und ja, das hat nicht mal jemand attackiert.
Jetzt einfach nur genau schnell gefahren, wer bleibt Last Man Standing mäßig.
Und jetzt kommt es halt drauf an, was kannst du so über 5 Minuten produzieren, über 2 Minuten genau. Und sowas, das können die alle. Das können die dann auch noch in einem UCI-Rennen ganz am Ende, weil sie halt irgendwie versuchen, 120 Gramm reinzuschieben.
Plus technisch-taktische Fahrweise hat sich extrem geändert. Aerodynamik ist in Vordergrund gekommen. Du kannst viel mehr bei hohen Geschwindigkeiten immer noch im Feld und wie du fährst, kompensieren und dich sehr, sehr lange, wenn du schlau verhältst, sehr, sehr lange mit wenig Invest, ressourcensparend einfach im Feld aufhalten und bist im Finale mit dabei.
Ich habe noch eine These.
Warte ganz kurz, wenn du einen hochglykolytischen Crosser hast damals und quasi die Renndynamik so ist, wir fahren langsam los, hinten aus werden wir alle schneller, bis keiner mehr kann, ja, dann ist ein Crosser auch nicht im Vorteil.
Ja, ich habe noch so eine These. Ich glaube, im Cross musst du ja extrem viel adaptieren und immer wieder gucken, was mache ich da, wie mache ich das, weil du hast ja so viele verschiedene Untergründe, die du analysieren musst, wo du ausprobieren musst. Und ich glaube, da kriegst du schon so eine Herangehensweise mitgegeben, so schau, was du da machst, schau, wie du dich am besten, am schlauesten, am effizientesten verhältst. Wogegen im Straßenradsport kannst du auch einfach feste treten und du kommst in Jugendbereichen, da wo du halt viel lernst, kommst ja ans Ziel. Und das hast du halt da, wirst du schon ab dem 10. Lebensjahr, musst du gucken, wenn der Matsch so und so aussieht, wie kann ich da reinfahren?
Es ist ganz einfach. Nehmen wir Van der Poel, Van Aert, Pidcock, Nice, die sind alle technisch perfekt auf den Bikes. Ja. Also die können sich bewegen. Ich sage nicht, dass ein Straßenfahrer es nicht kann, aber die sind nochmal im letzten Prozent der technischen Experten im Fahrerfeld, wie man sich bewegt, wann man an welcher Stelle vorne ist, wie du die Kurve ansetzt, das ist ja nichts Neues und das ist auch zum Teil natürlich aus dem Cyclocross gelernt.
Ja, ich glaube, das ist, da kommt jetzt einiges zusammen bei denen und ich glaube auch echt dieses Thema Fueling, Rennlänge, Art und Weise, wie die Rennen gefahren werden, macht da einen riesen Unterschied. Aber zurück zu Thibaut, der ist einfach überragend die Saison gestartet. Mir war gar nicht klar, als er die Tour de Romandie gefahren ist, dass es erst sein erstes Rennen in der Saison
im April.
Im April, genau. Aber
vielleicht machen sie es da übrigens auch richtig, im Vergleich zu früher. Später Einstieg, weil Cross-Saison.
Ja, aber das ist bei Van Aert und bei Van der Poel.
Ja, die sind auch ein bisschen älter mittlerweile, also weiß nicht.
Aber der schießt auf jeden Fall los, schießt direkt mal eine Etappe ab, dann 13. Frankfurt-Eschborn und dann bei der Tour de Hongrie zeigt er halt, dass er kann halt auch so eklige Bergankünfte gut fahren. Mhm. Und jetzt auch bei der Tour of Norway wieder. Er wiegt halt auch nur 64 Kilo. Das ist ein brutaler Rennfahrer. Also der ist endschnell. Der wird jetzt im Hochgebirge, keine Ahnung, bei dem Gewicht könnte er sogar im Hochgebirge performen. Ich glaube aber seine Zusammensetzung, seine Fauler Max und so, die ist nicht wirklich perfekt dafür geeignet, weil er braucht diese Explosivität. Er hat diese anaerobe Kapazität. Die kannst du halt als GC-Fahrer nicht wirklich gebrauchen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Vielleicht so ein Alaphilippe zu Prime-Zeiten, mal so eine gute Tour, wenn er so das.
Eine gute Woche halt. Also so eine.
Ja, gute anderthalb Wochen und dann.
Alaphilippe zu Prime-Zeiten, das war auch eine wilde. Das war eine wilde Zeit. Ne?
Das war so richtig geil. Alaphilippe zu Prime-Zeiten, übelste Laktatschleuder eigentlich.
Ja, ja.
Und Emanuel Buchmann, der in seinem Leben, glaube ich, erst einmal Laktat produziert hat.
Ich glaube, der war schon mal über 3 Millimol.
Ja, das kann
sein. Bin ich ganz sicher, aber ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Ja, das war schon wild.
Wilde Tour.
Also das war eine gute Kombi, ne?
Ja.
Alaphilippe auch in der ersten Woche auch jeder Anstieg, das ist ein bisschen Pogacar-like, halt mal jedes, alles Wolle genommen. Genau. Alles, was du nehmen kannst. Hier nochmal 2 Sekunden, so viel Invest. So viel Invest.
Ja. Vor allem alles egal. Und dann hat er auf einmal gemerkt, so, ja, scheiße, ich bin im gelben Trikot, jetzt muss ich auch weiterfahren.
Ja.
Dann muss ich irgendwie die letzte
Alaphilippe in Prime zeigen, gegen Garen Thomas im Zeitfahren, die Zügelige.
Gut, da sage ich jetzt mal nichts zu. Das war ein bisschen weird.
Das war ein bisschen sehr weird, oder?
Das Weirdeste war die Rampe am Ende, die er hochgeballert ist. Und dann ging es mal rechts ab. Allein da hat Thomas irgendwie 15 Sekunden wahrscheinlich verloren.
Das war
also, war schon
folgt, krass. Kommt in unsere Telegram-Gruppe für mehr Mythen im Radsport zwischen 2005 und 2019.
Boah, nee, diese Gruppe möchte ich, glaube ich, gar nicht eröffnen.
Oh Gott.
Ich möchte auch kein Telegram haben. Letzter Punkt, bevor wir auf die Grand Tour eingehen. Ich habe mir noch aufgeschrieben. Genau. Über Longerich haben wir noch gar nicht geredet. Wir sprechen auch einfach nicht viel über Longerich.
Oh.
Würde ich sagen, der absolute Top-Favorit Tim Teutenberg hat nicht performt, hat nicht gewonnen. Sein Saison-Highlight noch höher gesteckt als Paris-Roubaix und er hatte schlechte Beine an dem Tag.
Ah.
Naja. Aber ich wollte über Moritz sprechen, der Unbound fährt.
Ja.
Und generell über Unbound. Steht ja jetzt an.
Ja. Warte ganz kurz, in einer Woche, genau.
Ja.
Also jetzt nächste Woche für euch.
Das sind zwei große Rennen, das Kids Crit am 2.6. in Köln und Unbound. Wenn ihr nicht bei Unbound seid,
dann müsst ihr zum Kids Crit kommen.
Kommt bitte zum Kids Crit nach Köln-Poll. Ja, der Weltmeister lässt sich bei Unbound blicken.
Ja.
Eigentlich ein langweiliges Rennen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, nein.
Von
ja.
außen. 200 weißt du, was
das
Meilen.
Das ist Straßenrennen. Straßenrennen. In den 80ern.
Ja, oder auch noch in Anfang 2000. Ja, ja oder ja. 80er trifft es doch eher, weil es noch länger ist. Wie lang fährt man da?
200 Meilen, also circa 300.
Ja, wie lang ist die Fahrzeit?
Ja, kommt auf die, also die Nordschleife ist wohl ein bisschen langsamer. Letztes Jahr war es ein 35er.
Die Nordschleife. Ja, oder Grand Prix-Strecke?
Ja, genau. Es geht immer Norden oder Süden raus. Ich war damals im Süden und Norden soll wohl ein bisschen langsamer sein. Die damals hatte im Süden der Ivar Slick einen 35er-Schnitt. Letztes Jahr stark durch den Schlamm beeinflusst war das Ganze. Da war ein bisschen langsamer. Und ich glaube, ich schätze mal so auf einen 33, 34er-Schnitt.
Das sagt mir immer noch nichts.
So 10 Stunden.
10 Stunden, danke. Okay, 10 Stunden Rennen, langsames Sterben. Eine absolute Fueling-Schlacht,
ja.
würde ich mal sagen.
Und du hast auch keine Zeit in den Verpflegungsstationen. Also du hast halt, zur Hintergrund, du hast halt deine 2 Verpflegungsspots
ja.
innerhalb des ganzen Rennens. Und
2.
Warte.
Darf man...
Ja, nee, ganz kurz. Nee, 3.
Asking for a friend.
Ich
darf man
nicht.
Irgendwo anders noch was annehmen?
Ich weiß es nicht, aber allein logistisch teilweise schon schwierig. Ich glaube eher nicht. Ich meine nämlich nicht. Nee, Entschuldigung, du hast nämlich sogar 3, aber es war so damals... Die letzte war 70 vor Ziel. Also du hast quasi 2 auf den ersten 250 Kilometer und dann hast du die letzten 70. Das war ein bisschen mies fürs Timing. Du musst mal so 2 Stationen oder eine gilt wirklich für 3,5 bis 4 Stunden.
Okay.
Dann kommen die halt an und du willst in der Gruppe drinbleiben. Das heißt, Rucksack wird hingeschmissen, der neue aufgefangen, Trikot auf, dann fallen halt 8 Gelpackungen raus. Kriegst du 7 von hinten reingestopft irgendwo rein,
ja.
so unter den Helm reingedrückt, rechts kannst du später sortieren.
Platzen dann.
Die platzen dann am Kopf und dann kriegst du so 2, 3 so Gaskartuschen in die Hand gedrückt, weitergeschoben und los. Und dann musst du halt irgendwie erstmal beim Faden so weiter sortieren.
Ich habe gerade erstmal überlegt, was du mit den Gaskartuschen da vorhast, aber ja.
Die Gaskartuschen beim Gravel funktioniert ganz gut.
Lang lebe Race Cup, würde ich dann sagen, oder? Dass du das alles schon mal am Mann hast. Du bist mit der ganzen Pulle gefahren, oder?
Ich habe eine Flasche aufgearbeitet, ja.
Hast du das in deinem Trinkrucksack gepackt?
Ich habe es in den Trinkrucksack gepackt,
mit,
genau.
Mit Wasser einfach?
Mit Wasser und ich habe sogar... Ich weiß nicht, warum es damals gut funktioniert hat. Ich habe sehr hochdosiert angesetzt. Also wirklich in den Trinkrucksack hatte ich 240 Gramm Race Carb drin auf 1,5 Liter.
Mhm.
Also wirklich on the edge gefühlt. Beide Trinkrucksäcke und die waren auch beide, hat auch so funktioniert.
Kann natürlich auch funktionieren. Also ich meine, das kann ja auch funktionieren, wenn du schon Flüssigkeit aufgenommen hast. Vielleicht hast du einfach was genug an Bord gehabt oder...
Es war auch kein heißer Tag an dem Tag. Es macht es ein bisschen schwieriger. Wir hatten, also es kann sein, dass an Bord nochmal 36 Grad sind, aber wir hatten halt 13, 14 Grad Regen. Das war dann okay, was die Dehydrierung anbetrifft, aber also es hat trotzdem gut funktioniert. Und ich glaube, ich habe mal durchgerechnet, ich glaube, es waren 1,3 Kilogramm Kohlenhydrate, die ich insgesamt aufgenommen habe.
Die zugeführt hast.
Zugeführt habe, genau. Ja. Und ich habe auch genauso viel verbraucht.
Ja, okay. Ich bin mal gespannt, wie Moritz da abschneidet. Mhm. Der Kurs ist ein bisschen schwerer als die letzten Jahre. Es sind 600 Höhenmeter mehr.
Ja.
Als im letzten ist ein 3200, glaube ich, oder 3300 Höhenmeter jetzt. Was erstmal viel klingt, aber auf
sind,
300 irgendwas Kilometer gar nicht mal so viel ist.
Nee, überhaupt nicht. Das sind Wellen, das sind alles, ich meine, waren Singleblatt, aber du würdest halt sagen, das ist große Blattwellen. Das ist alles auf dem Blatt fahrbar, das ist
Am Ende sind das keine großen Blattwellen mehr, je nachdem, was da passiert ist.
Plus aber. Der letzte finale Anstieg asphaltiert im Ort selber in Kansas, kommt immer so eine, fährst du links weg, guckst so 15% Rampe.
Ja, weil du rechnest wahrscheinlich nicht damit. Und das ist ja ein flaches Gebiet eigentlich.
Ja, ja, es ist ein super flaches Gebiet. Du kannst super weit gucken, das ist echt witzig.
Ja.
Du hast halt wirklich keine großen Berge, sondern wirklich nur so Hügel oder halt steil mal, aber maximal für 2, 3 Minuten, wenn es steil wird. Und halt im Ort selber hast du einmal so eine Rampe. Und ich hatte damals schon erzählt im Podcast, wer das nochmal hören möchte, die Geschichte gibt es irgendwo nochmal hier bei Spotify. Ich hatte ja nicht schalten können, weil mein Akku halt kaputt war und musste halt diesen letzten Anstieg auf 42, 13 auf 14 hochfahren. Hab da mit Vollschwung, bin da reingesprintet und hab so eben geschafft mit 8 km/h und ungefähr einer 12er Trittfrequenz da drüber zu orgeln.
Geil.
Ja.
Das braucht man. Ja, ich bin mal gespannt, wer da gewinnt.
Ja.
Also Moritz natürlich als Weltmeister auch ein Favorit.
Ja.
Ansonsten hoffe ich aus Ministry-Sicht, dass Paul Voss einen guten Tag hat, nachdem er jetzt viel krank war. Weitere Favoriten, Peter Wakoc, letztes Jahr 2. gewesen. Die komplette amerikanische Truppe da.
Ja, klar.
Keegan Swenson und Co.
Dann die Holländer.
Die Holländer.
Haben noch nicht gezeigt, richtig, dass es die Dutch Gravel Mafia noch nicht gezeigt, dass es richtig drauf hat.
Vielleicht in die Jahre, die Jungs. Aber Jasper Okulun fährt ganz gut, muss man sagen.
Ja. 200er im Trucker.
Freddy Rassmann. Rosa Racing Circle.
Fährt er?
Ich hoffe.
Ich weiß nicht, aber wenn dann auf jeden Fall. Ja, also,
ich glaube, das wird er sich in der Form eigentlich nicht entgehen lassen dieses Jahr.
Ich glaube, Freddy Rassmann ist der Fahrer, wo Moritz denkt nachher so, was macht der denn noch hier?
Ja, ja, genau, das ist der, ich glaube, er hat ihn vielleicht jetzt schon auf dem Schirm, weil Freddy ja genug Rennen vorne beendet hat. Und ich glaube, Moritz schaut sich dann auch mal an, wer fährt hier eigentlich mit.
Und bei den Frauen natürlich.
Ja.
Absolut unser Ziel. Podium bei den Frauen mit
von
Rosa.
Science-Athletin.
Science-Athletin Rosa Klöser.
Wäre natürlich krass. Weil anbauen erstmal aufs Podium, nachdem sie wirklich im Tracker schon dritte.
Zweite in Aachen.
Ja, gut, und drei, zwei. Ganz klar, das dann machen
Ziel.
Wir halt den Sieg in Anbauen.
Das ist das Ziel. Also Zeit wirklich sehr stark unterwegs.
Da kannst du dir als Coach dann aber auch mal auf die Schulter klopfen, Lukas.
Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es war. Werden auch dann, wenn sie das gewinnen sollte, ohne Druck jetzt an der Stelle, werden wir natürlich auch darüber berichten und dann kann sie auch gerne mal in den Podcast kommen und erzählen wir so ein bisschen was darüber. Aber es könnte echt gut sein, also ist der Kurs liegt ihr eher, weil sie ist sehr gut auf diesen langen Distanzen. Fatigue-resistant ist echt bei ihr ein Thema. Sie ist da sehr, sehr stark. Und der große Vorteil, den ihre ärgste Konkurrentin Caro Schiff immer hatte, ist halt Hügel, 3-4 Anstiege. Sie ist halt extrem leicht. Caro Schiff hat extrem gute Watt pro Kilo-Werte. Schafft es dadurch, sich in eine gute Männergruppe meistens zu positionieren und dann ist quasi Taxi angesagt und da wird halt groß durchgerollt, weil du hast halt eine Dynamik, wo viele Fahrer drumherum Tempo machen. Das ist im Frauenrennen gerade immer so, also sehr große Diskussion und deswegen gibt es beim Unbound Race auch dieses Mal einen gesonderten Frauenstart.
Ah, gibt es.
Gibt es und das Rennen ist ja überwiegend flach, das heißt, du hast diese Watt pro Kilo Werte, kannst du nicht so gut ausspielen und Rosa ist die bessere auf den absoluten Watt. Also wenn alles gut läuft, kann das sein, dass sie deswegen auch zumindest eher gegen Caro Schiff den Vorteil bekommt?
Weil man muss auch sagen, sie ist im letzten Jahr auch mit 25 Minuten Vorsprung oder so angekommen. Es war schon eine sehr dominante
Absolut.
Leistung.
Absolut, klar. Brauchen wir nicht drüber sprechen.
Aber ja, es ist tatsächlich so, wie wenn du beim Swift-Rennen einen Start mit allen hast, dann verändert das die Dynamik des Rennens.
Genau.
Es nimmt eine taktische Komponente raus und deswegen finde ich es auch ganz spannend, wenn es die Starts gibt, die Single-Starts, also.
Absolut. Es wird ja immer noch sein können, dass, also du hast quasi die Pros, wenn ich richtig verstanden habe, hast du die Pro-Starts erstmal vorne weg, so, und dann irgendwann kommen die Hobbyfahrer hinten, aber du hast auch Hobbyfahrer in Anführungsstrichen, da sind welche mit 400 Watt-Schwellen, also die sind auch sehr, sehr schnell unterwegs und dann kann es auch durchaus sein, dass sie von hinten rankommen und die Dynamik verändern wieder, aber du hast erstmal einen gesonderten Start.
Ja, aber auch zu einem anderen Zeitpunkt, ne, wenn die halt nach zwei Stunden dann da reinfahren in so eine Gruppe, dann sind die auch nicht mehr so, dass die sagen, ey, wir nehmen jetzt jeden Hügel Volley, sondern dann ist das auch leichter dann erstmal mitzufahren, weil wenn du dann am Anfang Männer hast, die tendenziell auch eine höhere anaerobe Kapazität mit sich bringen, über jede Welle drüber bügeln, dann verändert das halt sehr, sehr viel. Und dann, wenn die anaerobe Kapazität oder einfach die Beine schon ein bisschen müder sind, dann wird da auch nicht mehr so drüber gebügelt und dann ist es eher so ein gleichmäßigeres Fahren und dann ist es auch nochmal was ganz anderes, wenn dann eine Männergruppe von hinten kommen
Absolut.
Sollte.
Ich möchte die Performance von Caro auch gar nicht irgendwie kleinreden oder sowas. Es ist nur viele Gravel-Rennen, damit das Ganze selektiert wird, wie bei Trucker auch, starten halt direkt am Anfang mit einem Anstieg. Dann hast du es alles erstmal ein bisschen sortiert. So, und wenn du halt die über 5 Watt pro Kilo dann an diesen paar Minuten nicht mitgehen kannst in dem Moment, dann ist das halt direkt schon auseinanderklassifiziert. Normalerweise hättest du jetzt einen gesonderten Frauenstart, dann musst
du ja nicht weiter. Dann
musst du
erstmal vorne so.
Genau, dann musst du solo nach die ersten 20 Kilometer überlegen, okay, fahre ich jetzt noch 180K alleine weiter? Vielleicht nicht und ich pace das Ganze ein bisschen und dann wird die Dynamik sich verändern, wenn du aber halt eine Gruppe hast um dich herum, die halt so funktioniert und auch da, ich möchte das gar nicht kritisieren, weil das Rennen funktioniert nun mal so, da kann man das auch spielen, das ist nicht verboten und deswegen ist es...
Du kannst es auch eigentlich nicht spielen, weil was willst du kannst ja nicht sagen so, fahr dir mal weiter, ich fahre hier mal alleine im Wind, weil...
Also ich muss mal schauen, was jetzt die aktuellsten Regeln sind, es war gesagt wohl mal bei Unbound, dass quasi Windschattenfahren jetzt bei Frauen in Windschatten der Männer jetzt verboten sein soll. So ein bisschen triathlonmäßig wird aber eh nicht funktionieren.
Okay, wir fangen jetzt nicht an, hier über die Regeln des Gravel-Sports zu berichten, weil das ist wieder eine Einzelfolge.
Ja.
Ich würde sagen, du hast eben schon Fatigue Resistance angesprochen.
Ja.
Dann machen wir doch mal eine Überleitung in die dritte Woche der Grand Tour.
Grand Tour.
Da ist das doch, oder wie einige sagen, Grand Tour. Also Andi Stauf sagt immer Grand Tour. Damit kann ich mich noch nicht so anfreunden, muss ich sagen.
Andi Stauf ist ja ein halber Ami.
Ja, also die Grand Tour.
du sprichst ein bisschen zu französisch aus.
Um das jetzt mal französisch auszusprechen. wie heißt denn das in Italienischen?
Ich glaube, wir verrennen uns.
Giro. dritte Woche in so einer Grand Tour. Ja. Welche Faktoren sind da wichtig und wo können wir vielleicht auch gerade in den letzten Tagen beobachten, dass einige dort besser oder schlechter sind, Lukas?
Also
Wo, was sagen Sie als Unbeteiligter zum Thema Grand Tour?
Wo fange ich da an? Ich hatte mal irgendwann die, mit wem habe ich darüber diskutiert? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Da ging es um die Zusammensetzung und die Fähigkeit anders. Wir haben ja schon mal über dieses Minimal, in der Folge Minimalprinzip, ne? Mhm. Haben wir ja so ein bisschen das Proteinsynthesemodell damals von Mader angesprochen. So, ja. Was wir bei der Grand Tour erwarten müssen, ist, dass du sehr häufig an diesen Grenzbereich des noch erträglichen Protein- oder Kalorienumsatzes kommst, der noch okay ist, bevor du komplett krachen gehst oder halt Katabol gehst. Und chronisch müsste man einfach sagen, bei den GC-Fahrern, jetzt nicht die drumherum, nicht die Tappenjäger, sondern wirklich GC-Fahrer oder Helfer, die GC-Fahrer müssen ja wirklich immer müssen immer dranbleiben am Gas. Also die müssen immer gucken, dass sie halt dann möglichst investieren und wenn schnell gefahren wird, müssen sie dabei sein. Deswegen gibt es ja auch die Etappen, wo es mal ein bisschen auch die Ausreißergruppe befahren gelassen wird, um auch Körner zu sparen. Und die GC-Fahrer sind sehr häufig in diesem Grenzbereich dieses noch zu vertretenden Kalorienumsatzes. Das heißt, irgendwann werden die immer wieder eigentlich in eine katabole Stoffwechsellage gebracht. Selbst bei einer Strategie, wo du sagst, ich komme erst innerhalb der Rundfahrt so ein bisschen in Form, ne, so ein bisschen das, was man früher so in Armstrong-Zeiten ja irgendwie auch immer häufig sagte.
Gut, das hat für mich mittlerweile andere Gründe gehabt.
Ja, so das dann so
Blood Transfusion Nummer 1 und dann Nummer 2 und oh, die Form ist da.
Genau, nach 2 Wochen kam die Form auf einmal.
Am Ruhetag immer.
den Dienstag nach dem Ruhetag, da war es auf einmal richtig schnell. Ja, das ist, ja, und du hast gerade einen Punkt gesagt, Blood Transfusion, weil am Ende müsste man sagen, eigentlich müssen die Athleten in Woche 3, wenn es dann immer mit so viel Gas gefahren wird, schlechter werden. Also man kann es eigentlich erwarten, dass in Woche 3 die Best Performance an den Tag gebracht wird, wenn davor schon schnell gefahren wurde. Wenn 2 Wochen wirklich angeguckt wird, okay, dann kann man es verstehen, aber eigentlich müsste es so sein, dass die Physiologie der Fahrer schon angeknackst ist. Du hast Mitochondrien verbraucht, dein Blut ist nicht mehr so hoch. Also eigentlich müsste die VO2 Max auch sukzessive etwas herabgesenkt sein. Was jetzt wiederum, wir müssen uns ein bisschen das Bild vorstellen, wir haben zwei Fahrer, die vielleicht eine ähnliche Schwelle haben. Wir haben Garen Thomas, wir haben Tadej Pogacar, vielleicht am Anfang noch ähnliche Schwellenwerte, aber ein Tadej Pogacar ist tendenziell glykolytischer, ja. Ne, mit mehr anaerober Kapazität versehen und so weiter. Vielleicht müssen wir ein anderes Beispiel nehmen als Pogacar, weil der geht nicht krachen. Aber wenn du jetzt 2 Fahrer hast, der eine ist halt glykolytischer, dann müsste der theoretisch hinten raus etwas mehr einbrechen als ein konstanter Dieselfahrer. Mhm. Und das ist immer interessant, das hinzubekommen, weil das ist so dieses Alaphilippe-Prinzip, was wir vorhin sagten, 2019. Ja. Der fährt halt 2 Wochen mit Knallgas, das kann der auch. In Woche 3 funktioniert das an sich aber so nicht mehr.
Der geht nicht krachen, hast du gesagt, aber letztes Jahr holt er da los. Und auch, sag ich mal, 21 Montour-Etappe. 21 Montour-Etappe, glaube ich. 20 gewinnt er die erste Tour, weil er die zweite Tour gewinnt, kommt er in Trouble gegen Vingegaard und Montour.
Stimmt.
Holt ihn auf der Abfahrt wieder ein, weil Jonas Vingegaard überhaupt nicht abfahren konnte,
genau,
da, glaube ich.
Ja. Dann 22 am der Etappe.
Da, wie heißt die legendäre Etappe, wo die sehr cool anzusehen, wo
er. 3 Wismar gegen einmal Pogacar, ja.
Genau. Ach. Ja, jetzt weißt du, ich komme auf
Etappen war das auch nicht.
Ich komme auf Etappen von 2016, ja, aber von Schmerz. 2022 ist nichts mehr.
Der Quarte Fair und Galibier.
Lass uns weitermachen. Ja. Also er geht schon ab und an krachen und das ist halt auch irgendwie so eine These, die für mich vollkommen Sinn macht. Das ist theoretisch bei ihm dann nicht mehr so gut gehen sollte.
Genau, und er fährt halt diese Fahrweise, wo auch in der ersten Woche viel investiert für kleinere Sekunden, wo man auch sagen müsste, jetzt mal gegen Gegner, die wirklich ebenbürtig sind. Das ist leider hart gesagt, aber das muss man jetzt einmal so definieren.
Davon gibt es nicht so viele.
Genau, und das
Der fährt ja in Italien spazieren.
Hart gesagt, wir können gleich mal die Daten uns anschauen. Das ist wirklich, es ist hart, aber es ist unterfordert oder es ist kein Kampf bei ihm.
Ja, auf der Etappe, wo er den Pellizzari noch einholt, da kannst du schon sehen, dass er den eigentlich gar nicht einholen will.
Ja.
Und er fährt, glaube ich, nur vorbei, weil er merkt, dass er will ja auf die anderen Zeit rausfahren. Aber ich bin mir sicher, wenn er eine Minute auf Martinez und Co. gehabt hätte, hätte er ihn gewinnen lassen, weil er ja auch ein cooler Typ ist. Auch die Szene danach der Etappe war einfach wieder mega, mega geil von Tadej. Aber so der fährt da und der hat ja nicht mal Nasenatmung. Der atmet durch die Augen und durch die Ohren, habe ich das Gefühl. Der Typ fährt da durch die Gegend und sagt so, ich bin ja schon oben.
Ja, ich muss auch leider sagen, also Etappe 17 war es, wo Tadej Hinterrad noch mal ein bisschen Zeit rausfährt. Ne? Ich habe jetzt hier mal ein Detail von Timon Arensmann rausgesucht und von Philippe Zana. Die verlieren ja auch Zeit hinten raus auf ihn. Wenn wir uns anschauen, der letzte Anstieg, das ist der Valmalente Full.
Top ausgesprochen.
Ja, genau.
Also, ist das nicht der Passo Bronco?
Bronco, genau. Genau, auf das Strava-Segment heißt es jetzt, weil man hätte voll. Egal. Auf jeden Fall, wir reden von 30 Minuten jetzt bei Tim und Ahrensmann. 400 Watt, Watt pro Kilo 5,9, bei Philipp Pozzana war es 5,6.
Verlieren 30 Sekunden.
Und verlieren 30 Sekunden und knappe 6 Watt pro Kilo, halbe Stunde. Wir haben letztes Jahr bei der Tour de France in Woche 3 Unterkamp und sonst was bei Vingegaard und Pogacar wirklich von 6,3, 6,4 gesprochen. Aber
der fährt doch nicht voll. Also und an der Stelle ist es, glaube ich, der hat 1,24 auf, jetzt kommen wir zu Georg Steinhauser, ja. Der sensationell die Etappe gewinnt, nachdem er schon mal Dritter geworden ist, aber hat 1,24 Rückstand. Der denkt sich, er will ja also auch nicht auf Teufel komm raus gewinnen.
Ja, genau.
Das heißt, er fährt dann einfach da sein.
Das siehst du ja auch. Und dann, deswegen bin ich auch der Meinung, es ist wirklich möglich, dass Pogacar, also ich gehe mal davon aus, dass
er nimmt ja jetzt schon raus für die Tour.
Das wollte ich gerade sagen. Also wenn er nicht die Tour, also er fährt glaube ich die Tour, ne? Also,
ja, der fährt die Tour.
Das ist offiziell?
Ja,
okay.
Ja klar, das ist offiziell.
Okay, weil ich gesagt hätte, alles andere wäre jetzt Quatsch. Und der nimmt, ich glaube wirklich auch gerade raus, weil er hat so viel Vorsprung gerade. Weil, das ist das Harte, was ich sagen möchte, er ist halt nicht so grenzwertig gefordert. Und deswegen musst du auch nicht grenzwertig in diese Situation gehen, dass du riskierst für den GC-Sieg. Kannst ja sagen, komm, chronische 8-9% Ausschöpfung meiner Reserve. Ich gehe immer so tief, dass ich irgendwann halt katabol bin. Dann bin ich hinten raus halt schlecht. Aber ich habe mir 3 Minuten rausgefahren. Ich gewinne GC vom Giro. Jetzt sind wir bei 7,5 Minuten? Was haben wir denn jetzt? Ich weiß es gar nicht.
Keine Ahnung.
Der muss nicht voll gehen.
Ja, 7 Minuten 42.
Ja, jetzt muss man eigentlich mal runterbrechen und überlegen, an wie viel Etappen musste Tadej eigentlich voll gehen. Da haben wir vielleicht das Zeitfahren, wo er nochmal investiert hatte. Hm. Wir haben am Anfang 2-3 Etappen in der ersten Woche.
Die Livigno-Etappe, würde ich sagen, da, wo er 3 Minuten noch rausfährt,
genau.
Geht er voll.
Und jetzt muss man hart sagen, der Mann fährt halt jetzt Schwelle oder knapp drüber vielleicht so. Und das ist, deswegen kann der das auch System auch besser halten als vielleicht jetzt andere, weil er einfach jetzt 0,4, 0,5 Watt pro Kilo bald besser ist als die anderen.
Du hast eben gesagt, dass das Problem in der Grand Tour ist, dass du hinten raus immer wieder an dieses energetische Maximum gepusht wird.
Ja.
Wirst. Ist es dann so, was hilft das oder was hilft dabei oder wie trainiert man das? So formuliere ich das jetzt mal. Ist das viel Volumen? Bedeutet das eigentlich auch dahingehend, dass eher ältere Fahrer normal im Vorteil wären?
Mhm.
Sehen wir jetzt nicht. Ich habe dazu aber noch eine Theorie, warum auch die Jüngeren jetzt schon so gut sind. Aber kannst ja jetzt erstmal die erste Frage beantworten.
Ja, früher hätten wir gesagt, es ist halt diese Lebenskilometer, die man sammelt. Ne? Deswegen ältere Fahrer, diese Fatigue-Resistant können wir ja erstmal als diesen Begriff dahinstellen. So. Ja. Das ist ja letztendlich Ermüdungsresistenz über 3 Wochen, nicht nur an einem Tag, sondern über 3 Wochen hinweg. Und vielleicht war es früher halt wirklich so diese zehn dieseligen Ausdauerfahrer, die halt da besser funktioniert. Tennis haben wir vorhin schon über die Fueling-Strategie gesprochen. Das hat sich auch extrem geändert. Vielleicht ist das etwas, was auch da reinspielt, dass die Leute oder dass die Fahrer nicht mehr in den ersten 2 Wochen sich chronisch immer so leer fahren, dass sie halt dadurch auch extrem irgendwann an Kapazität einbüßen. Ich weiß nicht, ob sie mit hantieren. Wir hatten schon mal über Ketonsupplementation gesprochen. Als Recovery-Maßnahme ist ein Ding. So, wir haben eine Studie nachweisen können, das hat antikatabole Effekte. Ich arbeite gerade mit Sepp Breuer sehr viel im Training mit Keton im Anschluss nach Trainingsbelastung. Und er meinte, jetzt ist es wieder anekdotisch, N gleich 1, aber trotzdem, er hat das Gefühl, dass er gerade bei diesen umfangreichen Trainingseinheiten, wir reden teilweise von, jetzt in Vorbereitung für Unbound XL, reden wir von 10, 7, 8, 9 Stunden Einheiten, am nächsten Tag nochmal, 2 Tage später Intensität, der performt gerade im Training so, wie er soll. Wir können es noch nicht abschätzen, weil wir haben die von dem Vergleich im Wettkampf noch nicht, aber der fährt einfach wirklich seine Kilometer und sagt halt eigentlich einfach, ich habe das Gefühl, ich kann ein bisschen mehr trainieren.
Ja.
Und ich gehe halt nicht kaputt. Und wenn das wirklich auch in einer Grand Tour angewendet wird, vielleicht auch ein Punkt, weshalb so ein bisschen diese, wir haben sie ja gesagt, die Benziner unter den GC-Fahrern, die verschwenderischen, warum die in der letzten Woche dann nicht mehr so stark krachen gehen. Und wenn die sich dann nochmal herausstellen können, dann kannst du halt wieder anfangen, Attacken zu fahren und die anderen in Bedrängnis zu bringen.
Das ist eigentlich schon ein guter Punkt mit den Kohlenhydraten. Ich habe dazu eine Frage und eine These. Die These ist, die jungen Fahrer, die jetzt sozusagen Pogacar, Vingegaard und Co., die jetzt 25 sind, die konnten von Anfang an mitfahren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte auch daran liegen, dass die ab dem 13., 14. Lebensjahr immer schon mit viel Kohlenhydraten gefahren sind, dadurch die Aufnahme schon immer trainiert haben.
Mhm.
Und es würde mich mal interessieren, ob die tendenziell wirklich eine höhere Aufnahme haben, weil sie es so gut trainiert haben, als andere Fahrer in dem Bereich. Also, dass die vielleicht 120, 130 Gramm aufnehmen können, wogegen es andere gibt, die irgendwie mit 110 durch die Gegend fahren. Das heißt, die können dieses, was du gerade angesprochen hast, die können dann jeden Tag ein bisschen mehr aufnehmen und verlieren eben nicht diese anaerobe Kapazität, dieses Fast-Twitch-System, weil sie sich da irgendwie komplett leer fahren. Weil ich merke das jetzt auch, ich bin auf dem Rückweg von Longerich, vom zweiten Rennen am Montag, auf dem Nachhauseweg in Hungerast gekommen. So richtig, nicht richtig übel, aber ich habe es richtig gemerkt, wie das reingekickt hat. Und am Tag danach und am Tag danach hat das immer noch gefühlt Effekte gehabt auf mein System. Ja, und wenn dir das in einer Grand Tour passiert, dann bist du ja Game Over. Dann hast du richtig, richtig verloren. Ja. Und ich glaube, deswegen ist das halt ein extremer Faktor, auch bei diesen jungen Fahrern. Und dann noch eine These, da das ja jetzt alle machen seit 4, 5, 6 Jahren, habe ich die These, dass wir nicht mehr so viele junge Fahrer sehen, die sofort um Grand Tour Siege mitfahren. Weil es ist ein Schritt gemacht worden in Training und Fueling. Und der betrifft eine ganze Generation.
Ja.
Und der Pogacar oder derjenige, der jetzt kommt in 2 bis 3 Jahren, es wird wahrscheinlich falsch sein, aber es ist einfach nur eine These.
Ja.
Der in 2 bis 3 Jahren kommt, hat ungefähr den gleichen Wissensstand, der ist mit den gleichen Faktoren aufgewachsen wie in Pogacar. Das heißt, der kommt nicht mehr mit einem riesen Vorteil rein, wie das bei der anderen Generation war. Das wäre so eine These. In 2 bis 3 Jahren können wir sehen, ob da was dran ist oder nicht. Aber es ist was mir so ein Gedanke, der mir im Kopf rumgeschwirrt ist.
Nee, absolut. Die Pogacars, die Remcos, Evenepoels, die Vingegaards unter der Generation hat, glaube ich, einfach sehr stark davon profitiert. Wir haben letzte Woche gesprochen, was bringt die Sportwissenschaft noch? Ich glaube, in den letzten 5, 6 Jahren hat es einiges gebracht. Richtig viel.
Genau.
Richtig große Schritte. Ich glaube, wir sind nicht zu Ende. Wir haben einfach uns große Themen. Ich meine, überleg mal. 2000 und, hast du gerade selber gesagt, 16, 17, wo noch irgendwie 44er Lenker gefahren wurde, hat noch keiner groß über nachgedacht. Wir dachten im Radsport, das ist der Radsport, die Tour de France schon über 100 Jahre alt.
Ja.
Und auf einmal so ein, das weiß man doch nicht erst 2016, dass 80% der Energie gegen den Wind geht. So, und dass man da mal drüber nachdenken kann. Ja. Ich glaube, wir sind auch noch nicht zu Ende. Ich glaube, da geht es auch noch weiter.
Natürlich nicht, aber das ist ein Riesenthema.
Ja, klar.
Aber also, diese Punkte, die wir gerade hatten, Fueling, Polarized Training, dann Trainingsvolumen, was einfach möglich war, durch Smart Trainer.
Ja.
Swift, was auch immer. Weißt du, in unserer Jugend, ich hatte gar nicht die Chance oder die Möglichkeit, ja, ich hätte sie schon, aber...
Du hättest auf der Rolle auch 4 Stunden fahren können.
Ich hätte auf der Rolle 4 Stunden fahren können, aber das ist jetzt mit einem Selbstverständnis, das passiert mit einem Selbstverständnis, dass das junge Fahrer machen, die kommen von der Schule nach Hause und klar können die von 16.30 Uhr bis 20 Uhr nochmal 4 Stunden Grundlage kloppen.
Ja.
So, das war früher nicht so einfach möglich, dadurch kamen die mehr Trainingsvolumen, aber da hat sich, in dem Bereich hat sich zum Beispiel jetzt seit 3, 4 Jahren nichts mehr verändert. Im Fueling-Bereich hat sich nicht mehr so viel verändert.
Es geht, ich glaube, es geht weiter mit, was ein großer Step dazu kam, es sind viele Höhentrainingslager bei den Profis jetzt.
Genau.
Vielleicht gibt es irgendwann, ich weiß noch nicht genau wie, dann eine wirklich gut umsetzbare, valide Lösungsmöglichkeit für so eine Art Höhensimulation zu Hause. Vielleicht geht das. Ich meine jetzt nicht Höhenzelt, sondern vielleicht irgendwas. Wir denken immer sehr, sehr weit. Vielleicht gibt es irgendwann eine Möglichkeit,
dass Höhenhäuser.
Ja, am Ende muss man sagen, also ich sag mal, eine preislich akzeptable Situation, ja. Das ist wie Höhenhotel bei Van der Poel im Trainingslager. Also das macht irgendwie absolut Sinn. Der fährt auf Ebene, er fährt bei perfekten Bedingungen in Kalpe und im Zimmer ist dann auf der Höhe. So, wir reden davon natürlich, das Leben ist dann halt schon wieder fast fast wie ein Kloster, dass du halt wirklich alles dem widmest, was du da tust. Aber man muss auch sagen, das sind auch große Prozente, die man halt erreichen kann. Vielleicht halt irgendwann auf einer smarteren, kleineren Ebene, wissen wir noch nicht, aber ich glaube, das kann es geben.
Es sind halt einfach viele Dinge in letzter Zeit passiert, die nicht für alle bezahlbar sind, das muss man auch sagen, aber für die breite Masse bezahlbar ist. Ein Smart Trainer, ja, ist ein teures Gerät, aber mittlerweile kostet ein Kicker Core, glaube ich, 490 Euro. Und früher waren solche Dinge viel, viel teurer. Jetzt ist es in der breiten Masse verfügbar.
Ja. Powermeter ab 2013, sag ich mal. Ein SLM hat damals 1000 Euro gekostet oder noch mehr. Jetzt kannst du halt einen Powermeter für, sag mal, 300 bis 400 kaufen, was auch valide Daten anzeigt.
Genau. So, und das heißt, das sind viele Faktoren, die jetzt auf den Markt gespielt wurden in den letzten 5, 6 Jahren. Da ist der große Step passiert bei den jungen Fahrern. Deswegen mal gucken.
Ich glaube, auch Trainingsmodalitäten können sich auch nochmal ändern. Ich glaube, es gibt...
Es kann sich definitiv sehr, sehr viel ändern. Nur so der breiten Masse, meine ich, an vielen Dingen, die zusammenkommen, die gebündelt auch... auf den Markt kommen, das haben wir gerade, glaube ich, gar nicht mehr so viel.
Deswegen meine ich ja Trainingsmodalitäten, weil das wäre etwas, was man ja da preisgünstig ja machen kann, indem man einfach nur anderes Training macht. Vielleicht hat man dann bessere Zonen oder physiologisch besseres angepasstes Training, weil ich zum Beispiel mit Laktat oder Moxie so eine Art Ermüdung im Training feststellen kann, vielleicht auch mein Training anpassen muss. Das ist ja mal hypothetisch im Raum gestellt. Das wäre ja nicht mehr was, was kostet. Ich müsste halt nur wissen, was ich da tue, was passiert. Vielleicht auch mal sich in einem Parameter mehr widmen wie, gibt es ja auch jetzt schon in den letzten Jahren, Drehmoment, Drehmomentsveränderung innerhalb einer Einheit. Habe ich quasi einen ermüdeten Tritt? Muss ich daran arbeiten? Ist das vielleicht ein riesen Gamechanger im Radsport? Ist das vielleicht ein Thema für meine Fatigue-Resistance nach 4 Stunden? All solche Sachen. Und dann haben wir vielleicht doch wieder die großen Schritte, wenn sich damit welche beschäftigen,
ja.
der New Science für junge Fahrer in Grand Tour.
Ich glaube, was auch ein Faktor sein kann in Zukunft ist, ganz viele individuelle Testungen. Mehrfache Diagnostiken, Testung mit Spiro, was HIT-Training angeht.
Spezifisch. Testung, genau.
Funktionieren bei mir EBs anders als IEs. Also was auf den individuellen Athleten, die Athletin getrimmt, das sind, glaube ich, Dinge, die auch nochmal einen extremen Unterschied machen können. Also wenn du einen Coach hast, einen guten, und derjenige in der Lage ist, auch viel zu testen, weil er die Umgebung dafür hat, dann kann man dann wirklich ein High-Quality-Training anbieten, und das würde mich auch mal super interessieren, inwiefern man dann, wenn man einen Athleten oder Athletin komplett durchtestet, sagt, wir haben hier einen Gewinn, einen Effizienzgewinn im Training, so und so viel Prozent. Wir messen bei allen Dingen Laktat und lassen eine Spiro mitlaufen und können halt da noch viel genauer Rückschlüsse ziehen und sparen uns dann wieder Trainingseinheiten, die gar nicht mal so viel, nicht so zielführend sind.
Ja, absolut. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil es einfach so ein bisschen, ja, doch irgendwie, das, was wir letzte Woche hatten, vielleicht ist es doch nicht zu Ende. So, vielleicht entsteht ja auch, also zu Ende ist es bestimmt nicht, aber vielleicht entsteht ja erstmal durch eine vielleicht mögliche Messbarkeit von irgendeinem Parameter auch dadurch wieder eine resultierende Veränderung des Trainings und eine neue Erkenntnis. Zone 2 Training, was San Milan ja proklamiert hat, auch so ein bisschen dieses Wording für Pogacar, aber vielleicht Zone 2 Training nicht bei jedem gleich und nicht im Prozent von FDP. Ja. Diagnostik zum Beispiel finde ich auch teilweise super schwierig, weil du kannst natürlich dann Trainingszonen erheben, super. Und dann hast du ganz häufig immer die Athleten, die gucken sich nur einen Wert an, Schwelle. Aber was ist bitte ein Wert, Schwelle, im Kontext einer 3-Wochen-Rundfahrt oder vielleicht eines Crit-Rennens, eines Straßenrenns, eines Radmarathons? Ja. Das ist ein Referenzwert, der nach oben und unten gerechnet auch eine Performance irgendwo einschätzen kann. Aber wie du schon sagst, fürs Training, das ist vielleicht ganz gut für Zonen. Ich weiß, was drüber ist, ich weiß, was drunter ist, aber vielleicht muss ich mal genau schauen, welches HIT-Training bringt mich denn am ehesten nach vorwärts? Welches Training macht denn mich am ehesten besser? Da gibt es noch keine, wahrscheinlich, Einmal-Diagnostik für, dass wir sehen können, okay, wir machen eine Testung, fertig ist.
Das ist ein Ding, wo ich auch sage, da werden, wir sind völlig vom Thema abgekommen übrigens. Aber
ich glaube, das ist sehr gehaltvoll gerade.
Der Trend geht vielleicht auch dahin, so, dass man Zentren hat, Radsportzentren, wo du Zugriff auf die Fahrerinnen und Fahrer hast, über einen längeren Zeitraum. Das heißt, du kannst sagen, okay, man wohnt in einem Gebiet, wo man dann sagt, hey, du hast morgen HIT-Training, du hast morgen Zone-2-Training. Du kommst rein und fährst es, statt auf Swift fährst du es einfach jetzt hier mit Spiro und allem drum und dran. Und man erhebt einfach extrem viele Daten. Ja. Das hat man halt aktuell gar nicht. Man hat immer nur Power-Meter-Daten.
Ja,
und
vielleicht kann man auch dann die Diagnostik kombinieren mit einer Höhenkammer. Wir messen deine Fähigkeit in der Höhe, vielleicht bei den Performance-Athleten. Ja. Was ist jetzt, wenn du ein Livigno hochfährst in der Etappe? So, wie viel Prozent Einbußen werden wir erwarten können? Ja. Bist du deswegen in der Lage, vielleicht sogar eher da, Fatigue-Resistance in der Höhe, vielleicht nochmal eine Attacke setzen zu können oder eben nicht? Und wenn du all dieses Training in den Zentren machst und optimierst, dann bist du besser in der dritten Woche bei der Grand Tour.
Investoren, die gerne mal so einen Science Kompetenz.
Hast du Science mit I oder Y geschrieben?
Mit Y habe Zentrum aufbauen wollen. Da hätten wir Bock drauf, ne? So ein Stützpunkt, Nachwuchsförderung machen wir hier in Köln. Haben wir eine Radbahn auch bald.
Eine neue Radbahn.
Dann machen wir das alles mal und bauen das auf. Also.
Leute, wenn das so ist.
Wer hier ein bisschen Excess Cash rumliegen hat, darf sich gerne melden. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Zum Thema Kohlenhydrate und Sprinter. Müssen die noch krasser High Carb fahren bei einer Grand Tour, um ihr Fast Twitch-System zu schützen? Oder ist es egal?
Nee, egal ist nicht. Also tendenziell muss man sagen, wenn sie mehr Fast Twitch-Faseranteil haben und die auch diese Fast Twitch-Fasern auch vielleicht frühzeitiger rekrutiert werden, also dass man sagt,
Minute 1 bei den typischen Tiro-Berg-Etappen, nee, ja, wo es am Anfang hochgeht und ich denke, ja, toll.
Genau das. Ich, also natürlich halt nicht in Zeit, sondern halt in Intensität, aber was soll ein italienischer Kittel, Milan, was soll der groß machen, wenn er den ersten Anstieg hochfährt? So, guckt runter, steht 3,50 und wird gedroppt. Das ist ja so, ja, moin.
3,50 steht bei Milan, glaube ich, nie. Also da steht selten was unter 400, glaube ich.
Ja, genau, was soll der sich halt denken? Also eigentlich, ja, also es wäre schon schön, wenn er das hinkriegt und gleichzeitig muss er halt gucken, kann ich denn hier so gut es geht das Ganze eindämmen? Also nicht nur, ja, wenn du halt um die Karenzzeit vielleicht kämpfst oder pokerst oder kalkulierst vor allem, nicht kämpfst, aber kalkulierst, dass du halt sagst, okay, trotzdem versuche ich auf den Etappen, wo es auch nicht darum geht, wo ich aber weiß, vielleicht kriege ich keinen Stich, diese Peaks, wenn es geht, zu vermeiden.
Ja.
Also legendäre Lars-Teutenberg-Fahrweise in Rundstreckenrennen.
Boah, da ein kurzer Shoutout. Lars-Teutenberg schlägt Tim Teutenberg in Longerich.
Bam! Ernsthaft?
Ja, in der Gruppe des Tages. Oh Gott. Lars sah nicht mehr so fresh aus danach, aber
Lars, wirklich Legende. Es ist irre. Also, das sind Lebenskilometer übrigens, ne? Also, so viel dazu.
Auch viel, sehr viel Auge.
Ja, Auge, Aerodynamik, Fahrweise, also Der ist eigentlich, der war schon vor 2013 schon allen voraus.
Ja.
Jetzt hat er das Problem, dass halt die anderen das wissen.
Genau, dass er sein Wissen zu sehr geteilt hat.
Ja, das ist richtig.
Aber ja, so, das war noch meine letzte Frage zu dem ganzen Thema.
Ja.
Ich glaube, dann haben wir es, oder?
Ich gucke mal auf die Zeit. Ja, das sieht ganz gut aus.
Das sieht ganz gut aus. Haben wir nicht zu wenig geliefert.
Bisschen bewerben müssen wir ein paar Sachen, würde ich sagen. Wie immer.
Das sollten wir nicht immer am Ende machen, Lukas.
Okay, aber jetzt wird es schwierig, das in die Mitte reinzubauen.
Hoffentlich hört ihr jetzt immer noch zu, hört euch auch die letzte Minute Werbung von Lukas an. Damit könnt ihr uns was Gutes tun.
Genau.
Schieß los.
Nummer 1 natürlich. Morgen ist rund um Köln, Leute. Wer noch nichts zu tun hat, kommt gerne mal zum Rennen. Guckt euch das an. Ist eigentlich ein ganz cooles Event. Ich glaube, Wetter wird jetzt auch wieder ganz gut, weil es jetzt die letzten zwei Tage nur rumregnet. Ich bin am Start. Ich werde fahren. Bin gespannt. Werde nächste Woche ein bisschen darüber berichten. Wir haben letzten Mittwoch einmal eine Community-Ausfahrt gemacht, das Ganze gefilmt. Und falls ihr heute noch für rund um Köln, falls ihr morgen das Rennen fahrt und heute nochmal die letzten Tipps und Hinweise braucht, checkt mal YouTube aus, denn da gibt es einmal ein Video zur Pacing-Strategie und wo ich gut verpflegen könnt. Für weitere Fragen schreibt es in die Kommentare, beantworten wir. Und nächste Woche ist dann Kids Crit.
Genau. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche.
Machen wir.
Ciao, ciao.
Tschüss.